Hey, noch sind Sommerferien. Ich weiß, hat das noch irgendjemand auf dem Schirm? Also, ja, ja, Lehrer, oder? Ja, logisch. Hey, also Sommer ist für mich irgendwie gefühlt durch. Ich bin irgendwie so seit anderthalb Wochen im Herbstmodus. Und ich weiß nicht, wie es dir das so geht, aber für mich ist es so. Und begleitend zu meinen Gefühlen geht es mir auch so mit der Sommerserie. Wir hatten dieses Jahr diese Sommerserie zum Thema Leid. Das war so 4 Wochen zusammenhängend. Aus allen möglichen Richtungen haben wir uns über das Thema Leid unterhalten und geschaut, was das so mit uns macht, wie wir damit umgehen können und was Gott vor allem auch darin tut. Und wenn du es verpasst hast, wenn du nicht dabei warst, dann möchte ich dich einfach einladen, schau dir das doch nochmal an auf YouTube, es sind alle 4 Sonntage drauf. Ich möchte mich wirklich bedanken bei so vielen Leuten, die mir Rückmeldung gegeben haben zu dieser Sommerserie, weil es unglaublich viel ausgelöst hat bei den Leuten und das freut mich natürlich total. Aber wie gesagt, ich fühle, der Sommer ist durch und deshalb sind wir auch mit der Sommerserie durch. Und für mich hat das den Vorteil, ich konnte mir heute einfach raussuchen, worüber ich predigen will. Und das ist für mich immer super, ich liebe das und du wirst es merken, das sind dann auch wirklich Herzensthemen von mir. Das sind Themen, die mich jetzt nicht eine Woche vorher beschäftigen, sondern die einfach eine lange Zeit in mir gären und dann einfach so einen Sonntag wie heute finden, wo ich endlich darüber reden kann. Und deshalb möchte ich einsteigen und Vater, ich danke dir, dass du uns vorbereitest, dass dein Geist in uns etwas bewirkt, dass er etwas in uns verändern will. Und wir halten uns dir hin, diese Zeit, diesen Raum, diese Möglichkeit, dass du in uns gestaltest, dass du in uns Veränderung hervorbringst. Und wir bitten dich auch darum, dass du das tust. In deinem Namen, Jesus. Amen. Vielleicht hast du es mal gehört, gelesen, gesehen irgendwo. Dieses Movement ICF hat eine gemeinsame Vision, einen gemeinsam formulierten Auftrag. Und dort heißt es, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Und ich bin wirklich begeistert von diesem Auftrag. Ich bin begeistert davon, dass dieses Movement das formuliert hat, dass es das aufgeschrieben hat, dass es niedergeschrieben wurde und wir das haben und mitnehmen können. Und gleichzeitig geht es mir so, dass ich in den letzten Monaten, Jahren immer mehr am Ringen bin mit diesem Auftrag. Und ich möchte dir sagen, warum? Da heißt es, als Kirche ist es unser Auftrag. Und ich nehme etwas wahr, unter uns Christen, unter uns Kirchen. Als Kirche ist es die Leidenschaft, dass Menschen ähnlicher werden. Und ich nehme das so wahr, da gibt es eine ominöse Madame Kirche. Das ist ein Etwas. Da gibt es eine Kirche und als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und dann formulieren wir das ganz schnell auch so ein ganz klein bisschen um. Es ist unsere Leidenschaft, dass Kirche Jesus ähnlicher wird. Jetzt denkst du, klingt voll ähnlich, meint was komplett anderes. Nicht, es ist unsere Leidenschaft, dass Kirche Jesus ähnlicher wird, sondern als Kirche ist es unsere Leidenschaft, Jesus ähnlicher zu werden. Hey, es geht dich an, es geht mich an, es ist was Persönliches. Es ist nicht die Frage, ob Madame Kirche Jesus ähnlicher wird. Du wirst nachher merken, das tut sie dann von alleine, wenn wir diesem nachgehen. Dann der Punkt ist, es ist die Frage an dich und mich und das ist das Thema von heute, von diesem Sonntag. Willst du Jesus ähnlicher werden? Kirche bekommt so viele Aufträge. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Aber ich unterhalte mich ja extrem viel mit Menschen, die nicht in die Kirche gehen, weil ich neugierig bin, weil ich lernen will. Und dann kriege ich das immer wieder gesagt. Und sage, hey, Kirche sollte sich doch um die Themen unserer Gesellschaft kümmern. Kirche sollte doch Stellung nehmen zu dem, was der Merz da letzte Woche zum Sozialstaat gesagt hat. Kirche sollte doch etwas tun, damit mehr Gerechtigkeit entsteht. Kirche sollte doch. Und merkt ihr, wir geben diese Aufträge Kirche, wer immer das ist. Aber wir versorgen es mit Aufträgen. So, wenn wir davon wegkommen, wenn wir wirklich sagen, nee, wir bleiben mal bei uns ganz persönlich heute. Und die Frage, will ich Jesus ähnlicher werden? Dann möchte ich drei Annahmen mit dir anschauen, bevor du diese Frage beantwortest. Also, damit du den roten Faden jetzt nicht verlierst. Ich habe eine Frage gestellt, auf die werde ich zum Schluss auch wieder zurückkommen. Aber um dieser Frage eine Antwort zu geben, möchte ich dir drei Annahmen vorweggeben. Die erste Annahme: Jesus war ein vorbildlicher Mensch. So, das kann sein, dass du so einen Bezug zu Jesus hast. Dass Jesus für dich eine historische Persönlichkeit ist, die also zugegebenermaßen relativ gut geschichtlich belegt ist. Du findest ganz, ganz viel, nicht nur innerbiblische Beweise, sondern außerbiblische Beweise, dass Jesus wirklich gelebt hat. So, und jetzt sagst du, jawohl, das akzeptiere ich, dieser Jesus, der hat gelebt und das war auch eine ziemlich coole Socke. Also, was der so von sich gegeben hat, war mega gut. Das ist tragfähig, das ist super, das passt auch heute noch. Und du sagst so innerlich zu dieser Person, dieser historischen Person, Jesus, ja. Und er wird für dich zum Vorbild. Und sag, hey, diesem Vorbild möchte ich nacheifern. Das, was er gemacht hat, finde ich gut, möchte ich auch leben, finde ich super. Wenn das deine Annahme ist, welche Rolle hat Kirche dann in deinem Leben? Dann hat Kirche die Rolle der Informationsvermittlung. Dann ist Kirche dazu da, dir diese historische Person Jesus nahezubringen. Dann sollten in Predigten historische Fakten genannt und belegt werden. Dann sollte man dir eigentlich Sonntag für Sonntag mehr und mehr erklären, wer dieser Jesus war, wie er war, was er getan hat und nach Möglichkeit natürlich dann auch das irgendwie wissenschaftlich und so belegen, damit das Hand und Fuß hat. Das wäre die Rolle der Kirche. So, das Fazit von dieser Annahme ist, unsere Begeisterung für Jesus wächst. Ja, wir lernen diese Person Jesus mehr kennen und ganz punktuell, dort wo du dich entscheidest, dass er wirklich ein lohnenswertes Vorbild ist, wird sich die Welt so ein ganz klein bisschen verändern, weil du Jesus nachahmst als Vorbild. Über die Frage des Lebens nach dem Tod hat das gar nichts zu sagen. Also überhaupt gar nichts. Es tangiert einzig und allein deine Vorstellung einer Person, von der es sich lohnt, sie nachzuahmen. Jenseits, Himmel, Ewigkeit kommt darin gar nicht vor. So, die zweite Annahme, die man haben kann: Jesus ist für deine Schuld gestorben, damit du in den Himmel kommst. Und jetzt müssen wir ehrlich sein, für diese erste Annahme brauchst du nicht viel christliches Wissen. Das kannst du historisch machen, da kannst du auch irgendwie Geschichte studieren und dich dem nähern. Für diese zweite Annahme musst du dich jetzt mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen. Du musst anfangen, Inhalte des christlichen Glaubens zu bejahen, damit du mit dieser Annahme zurechtkommst. Zum Beispiel, dass Gott unser Schöpfer ist. Die Annahme, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn du Gott nicht als Schöpfer siehst. Ja, wieso sollte er für deine Schuld sterben? Warum überhaupt? Also es beginnt damit, dass du Gott als Schöpfer wahrnimmst. Und zwar als Schöpfer von dir selber. Nicht irgendwie Zufallsgeschehen. Du brauchst ein Glauben an ein Leben nach dem Tod. Du kannst nicht sagen, hey, Jesus ist für meine Schuld gestorben, wenn du sagst, mit dem Tod hier ist alles aus. Merkst du, es macht keinen Sinn. Also du musst dich mit christlichen Dingen wirklich auseinandersetzen und sie bejahen. Du musst sagen, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja, unser Verhalten hier auf der Erde hat Auswirkungen auf dieses Leben nach dem Tod. Ja, es gibt einen wie auch immer gearteten Gerichtsprozess. Bitte bleib bei der Annahme. Du kannst nicht annehmen, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, damit du im Himmel bist, wenn es dieses Gericht nicht gibt. Macht keinen Sinn. All Versöhnung ist unlogisch. Also du nimmst an, ja, es gibt so einen Prozess, einen Auswahlprozess, und dann gibt es die Möglichkeit, dabei zu sein oder nicht dabei zu sein. Und ihr merkt, das wird jetzt ein bisschen unangenehmer. Du musst ein paar Dinge, musst du wirklich sagen, ja, akzeptiere ich. Du musst sagen, okay, mein Verhalten, meine Guttaten hier im Leben werden niemals ausreichen, um diesen Zugang zu dem ewigen Leben zu bekommen. Warum muss ich das akzeptieren? Ganz einfach, wenn du sagst, ich muss nur genug gute Taten getan haben, mein Konto muss einfach stimmen, dann muss Jesus auch nicht für dich gestorben sein. Es ist einfach logisch. Ja, du musst also sagen, in der Annahme sagen, nein, das, was ich tue, reicht nicht. Okay, soweit sind wir. Dann sagst du, okay, wenn das, was ich tue, nicht reicht, dann ist immer noch das, was Jesus getan hat für mich. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Und die Bibel sagt, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und ich kann wieder in Verbindung treten mit Gott, weil Jesus gestorben ist. Okay, sind wir soweit einig? Das braucht man für diese Annahme 2. Jetzt heißt es in Johannes 3,16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus gegeben hat für alle, die an ihn glauben, dass sie eben nicht verloren sind, sondern ewiges Leben haben. Okay. Das bedeutet jetzt also, wenn du daran glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dann hast du dieses ewige Leben. Dann hast du diesen Zugang zu diesem ewigen Leben. Das gehört zur Annahme 2. Frage. Wenn du genau das glaubst, was verändert sich jetzt? Was verändert sich hier in deinem Leben? Gar nichts. Überhaupt gar nichts. Du hast akzeptiert, dass das, was du hier tust, nicht reicht. Du brauchst Jesus, du akzeptierst Jesus, du berufst dich auf ihn. Er ist dein Zugang zum Himmel. Also ist es doch das, was du jetzt tust, völlig Banane, weil der Zugang zum Himmel ist Jesus. Also spielt es gar keine Rolle, was jetzt, was hier ist. Oh. Ist das jetzt frei erfunden? Ich glaube, dass es die Basis von sehr, sehr, sehr vielen Christen und ihrem Glauben ist. Ich glaube, dass es die Basis dessen ist, wie wir mit unserem Glauben umgehen. Es gibt jetzt aber ein Problem und über das stolpern wir Christen. Denn die Aussage ist ja, mein Zugang zum Himmel bekomme ich, wenn ich glaube. Woran erkennt man das? Wie können wir das machen? Wenn ich jetzt durch die Reihen gehe, und ich möchte jetzt nicht persönlich werden, ich meine einfach nur dich, also nicht persönlich, aber schon dich. Ist er dabei? Ist er im Himmel? Also glaubt er? Ja, er glaubt schon, aber gläubig in unserem Sinn? Also können wir das Ja dazu geben oder nicht? Gar nicht so einfach, gell? Zum einen müssten wir uns ja brutal mit ihm beschäftigen und selbst wenn wir es täten, wann kämen wir denn auf den Punkt, wo wir sagen, jo, also reicht. Und jetzt machen Christen so Kategorien auf. Die einen sagen, ja, das ist dieses Entscheidungsmoment. Also wenn es mal einen Aufruf gegeben hat und du hast die Hand gehoben, wenn du ein Übergabegebet gesprochen hast, wenn du deinen Zehnten bezahlt hast, wenn du in der Kirche... karikieren ein bisschen, aber wir haben dann solche Merkmale, an denen wir das festmachen. Und dann merken wir, wir können diese Merkmale gar nicht halten, weil die so nebulös sind. Am Ende können wir es ja gar nicht entscheiden. Also überlassen wir das Gott. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Weil jetzt heißt das, es gibt in dir drinnen so einen imaginären Schalter, den man irgendwann in seinem Leben umgelegt haben muss. Von ich glaube nicht zu ich glaube. Ja, weil das Ich Glaube ist unser Zugang zum Himmel. Also ich muss das umgelegt haben. Wir können das aber ja nicht kontrollieren. Wir sehen den Schalter ja nicht. Aber, wenn wir denn einst mal irgendwann an der Himmelspforte stehen, dann wird Petrus mit dem Scanner dastehen und wird diesen imaginären Schalter scannen. Und dann wird er sagen, ja, Glück gehabt. Du hast den Schalter umgelegt. Du bist dabei. Und ihr merkt, das hinkt alles ein bisschen. Es ist irgendwie ein bisschen eine schwierige Nummer. Ist es das wirklich? Ist Jesus dafür gestorben, dass ich irgendwann in einem zweiten Leben im Himmel bin? Ist das wirklich der Inhalt unseres Glaubens? Welche Motivation hättest du dann, Jesus ähnlicher zu werden? Exakt die gleiche wie bei Annahme 1. Exakt die gleiche. Die einzige Motivation, die du dann hättest, Jesus ähnlicher zu werden, ist, dass du ihn als Vorbild gut findest und ihm nacheiferst. Dein Leben nach dem Tod hat damit ja nichts zu tun. Und wie du jetzt lebst, hat damit ja irgendwie auch nichts zu tun. Es geht ja nur um diesen imaginären Schalter, ob der umgestellt ist oder nicht. Diese Annahme ist, glaube ich, die verbreitetste Annahme im westlichen Christentum überhaupt. Ich glaube, dass der allergrößte Anteil derer, die sich Christen nennen, genau mit dieser Annahme unterwegs sind. Und das Problem ist, diese Grundannahme ermöglicht die schrägsten Theologien. Und die sind verbreitet in unseren Kirchen. Die sind normal geworden. Wenn du das jetzt weiter denkst, heißt das nämlich, hey, also Jesus meint es so gut mit mir, der möchte gar nicht, dass es mir erst irgendwann im Himmel gut geht. Er möchte, dass es mir jetzt gut geht. Jesus möchte, dass ich diese Vorzüge des Himmels jetzt schon bekomme. Das heißt, das, was ich im Himmel zu erwarten habe, darf ich doch auch jetzt schon von ihm erwarten. Und dann beginnt etwas, was Fachleute Wohlstandsevangelium nennen. Ich darf diesen Himmel jetzt schon erwarten. Ich darf jetzt schon erwarten, dass ich gesund werde. Ich darf jetzt schon erwarten, dass ich materiell versorgt werde. Ich darf jetzt schon erwarten, dass es kein Leid mehr gibt, dass es keinen Schmerz mehr gibt, dass es keine Tränen mehr gibt. Das darf ich alles jetzt schon von meinem Glauben erwarten. So, und wenn diese Theologie sich mal breit gemacht hat, vielleicht nur in unseren Köpfen, welche Rolle hat dann Kirche? Und ich sage es euch, es ist brutal, aber es ist die Wahrheit. Dann ist Kirche ein mega gemütlicher Sessel, wo ich drauf warte, dass Jesus das erfüllt. Hey, dann setze ich mich rein in Kirche und warte, dass da der Himmel beginnt. Also wenn ich hier drin sitze, hey, dann muss es mir gut gehen. Dann muss ich mich gut fühlen. Dann muss irgendwas an meiner materiellen Versorgung besser werden. Dann muss irgendwas mit meiner Gesundheit besser werden. Dann muss doch irgendwie diese Himmelserwartung, die muss ich doch jetzt genau hier erleben, wenn ich schon da drin sitze. In diesem ominösen Kirchending. Und dann werden wir ganz, ganz, ganz bitter enttäuscht. Boah, da stimmt was nicht. Also so arg Himmel ist es in meiner Kirche gar nicht. Und der Franz ist immer noch krank und die Heidi ist immer noch nicht reich. Und boah, irgendwie, das geht gar nicht auf. Mein Konzept Kirche geht nicht auf. Ja, dann verlasse ich es, ganz bitter enttäuscht und bin tief verletzt. Ich habe mir eine Frage gestellt und ich möchte wirklich um Verzeihung bitten, wenn ich heute zu schnell bin. Das hat manchmal auch mit dieser zeitlichen Begrenzung in der Predigt zu tun. Dann lade ich dich wirklich ein, red mit mir drüber hinterher oder schau es dir nochmal an, nimm dir Zeit. Ich möchte diesen Schritt wagen. Ich habe da sehr, sehr viel drüber nachgedacht, über diesen Punkt. Und in mir kam eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn das wirklich so wäre, also wir leben unser Leben, Jesus ist gestorben für uns und wir sind, wenn wir gestorben sind, dann kommen wir in den Himmel. Wenn wir so bleiben, wie wir sind und kommen in den Himmel, wie würde dieser Himmel aussehen? Frag dich mal ganz ehrlich. Wie würde dieser Himmel aussehen? Und nur um das jetzt praktisch zu machen, nimm jetzt einfach mal den Jockel, der neben dir sitzt. So, und der bleibt genau so, wie er heute ist. Und wird im Himmel in Ewigkeit neben dir sein. Ist es da noch Himmel? Das musst du jetzt dem Nachbarn nicht beantworten. Ist es da noch Himmel? Manchmal ja und manchmal, ganz ehrlich, wenn wir so bleiben, wie wir sind, ist Himmel nicht Himmel. Und bleib einfach nur ehrlich, bleib bei dir. Wenn du das, was dich heute ausmacht, das, was heute alles in deiner Persönlichkeit steckt, wenn du das alles mit in den Himmel nimmst, dann ist Himmel nicht mehr Himmel. Also muss etwas geschehen. Es muss eine ganz grundsätzliche Umwandlung passieren, damit Himmel Himmel ist. Und jetzt frage ich dich einfach nur nach Logik. Wie logisch ist das, bitteschön, dass wir jetzt diese verbleibende Zeit mit Jesus hier auf dieser Erde verbringen, diese 10, diese 50, diese 80 Jahre, was immer du an Zeit hast, und dann im Irgendwo jenseits macht es auf einmal Bang und du bist was komplett anderes. Wie wahrscheinlich ist das? Ihr merkt, ich komme über Fragen einfach an diese Punkte, wo ich merke, diese Annahme ist für mich einfach nicht logisch. Und jetzt kommt für mich das Spannendste überhaupt am Evangelium, weil das Evangelium der Bibel behauptet, diese Totalumwandlung, die es braucht, die wird nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag im Himmel passieren, sondern die fängt jetzt an. Jetzt. Jetzt hier in diesem Moment, auf diesem Stuhl, wo du sitzt, auf dem Sofa, wo du zu Hause bist, mit dem Kaffee in der Hand oder was immer du gerade tust, jetzt beginnt diese Totalumwandlung. Umwandlung, und das ist die Annahme 3. Jesus ist gekommen, um dein Leben von jetzt an zu verändern. Hey, wir Kirchen, wir konzentrieren uns so massiv auf die Sündenfrage, dass wir das Wesentlichste des Evangeliums nicht mehr berücksichtigen. Das, was der Kern von Jesu Botschaft war, nehmen wir gar nicht mehr wahr. In dieser ewigen Frage nach Sünde oder Nicht-Sünde oder Vergebung und wie und wenn und wann und wie viel oder doch nicht und bleibt was oder nicht. Oder wir konzentrieren uns aufs Falsche. Und ich möchte mit dir eine Passage anschauen in der Bibel. Johannes 3 geht es los. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rats. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagt er. Wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Nikodemus war ein mega schlauer Typ. Der war in Bildung uns wahrscheinlich allen weit voraus, was er gelernt hat, was er weiß über diese Bibel. Und er kommt zu Jesus mit Annahme 1. Wir wissen, dass du eine historische Persönlichkeit bist, ein Lehrer, ein Rabbi, den wir akzeptieren, von dem wir sagen, jawohl, du bist ein Guter, dir ähnlich zu werden, ist nicht schlecht. Das ist seine Annahme. Darauf erwidert Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Und wir lesen die Bibel zu schnell. Und wir nehmen gar nicht wahr, was dort an Nuancen drin steckt. Das Krasse ist, Nikodemus stellt keine Frage. Er fragt nicht nach Ewigkeit. Er fragt nicht nach Leben nach dem Tod. Er stellt keine Frage zum Thema Sünde. Er kommt einfach mit einer Annahme. Und jetzt heißt es hier wörtlich übersetzt, das ist sehr gut übersetzt, darauf erwidert Jesus. Wisst ihr, was erwidern ist? Etwas gegenüberstellen. Da ist was und du stellst es auf die andere Seite, dem gegenüber. Das heißt erwidern. So, was stellt Jesus hier gegenüber? Die Annahme 1 und die Annahme 3. Das stellt Jesus gegenüber. Indem er sagt, lieber Nikodemus, du kommst mit Annahme 1 und ich halte jetzt dagegen die Annahme 3. Und Jesus sagt etwas völlig Radikales. Wenn du nicht neu geboren wirst, wirst du das Reich Gottes weder sehen, und das heißt erkennen, wahrnehmen, checken, noch erleben, also selber ein Teil davon werden. Zu gut Deutsch, es geht einfach an dir vorbei. So, und jetzt sind wir nicht historisch 2000 Jahre zurück, sondern im Jahr 2025. Menschen, die Jesus als ein historisches Vorbild sehen und ihm nacheifern, an denen geht Gottes Reich einfach vorbei. Menschen, die mit der Annahme Nummer 2 unterwegs sind, die einfach sagen, Herr Jesus ist für mich gestorben, ich bin im Himmel, der Rest tangiert mich nicht mehr. An denen geht Gottes Reich einfach vorbei. Sie sehen es nicht und sie erleben es nicht. Und sie sitzen in den Kirchen und sind gelangweilt. Ja, oh, hat mich heute gar nicht getoucht irgendwie. Ja, nee, Musik war halt nicht so wie sonst, irgendwie zu deutsch oder zu englisch oder zu... Hat mich nicht abgeholt. Du siehst es nicht und du erlebst es nicht. Wenn du nicht neu geboren bist. Hey, und das Reich Gottes ist das größte Predigtthema von Jesus. Glaub mir bitte gar nichts. Lies deine eigene Bibel. Es gibt mega gute Tools, die dir dabei helfen. Bibleserver.com, alles Mögliche. Schau mal, wie oft redet Jesus über Sünde. Wie oft redet Jesus über Ethik, über Moral, über... Das Reich Gottes ist sein Thema. Nummer eins. Also was heißt es? Das Reich Gottes ist genau der Moment, in dem Gottes Wille geschieht. Das Reich Gottes ist nicht ein Ort. Das Reich Gottes ist nicht irgendwo, sondern das ist der Moment, der Bereich, wo Gottes Wille ausnahmslos geschieht. Und Jesus sagt, hey, das ist meine gute Nachricht. Es kommt. Es kommt zu dir. Das ist die Aufforderung im Vater unser, bitte darum. Und jetzt wird's spannend, weil jetzt kommt auf einmal der Himmel mit ins Spiel. Er sagt, der Himmel ist schon Reich Gottes. Dort passiert schon ausnahmslos Gottes Wille. Aber jetzt bete du dafür, dass der Himmel herkommt. Dass er hier Wirklichkeit wird. Auf deinem Stuhl, wo du heute sitzt. Dort soll Reich Gottes hinkommen. Und davon wirst du keinen blassen Schimmer haben. Du wirst das weder sehen noch erleben, wenn du nicht neu geboren wirst. Und jetzt kommt die logischste aller Fragen. Verständnislos fragt der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich denke, Nikodemus, was hast du geraucht? Also ey, es ist ein unfassbares Wunder, wenn das Baby da rauskommt. Da wieder zurück, ich will es mir gar nicht vorstellen. Der Punkt, Nikodemus ist nicht blöd. Ist kein Trottel. Nikodemus, fehlt ein Horizont. Du wirst weder sehen noch erleben, Ich versichere dir, entgegnet Jesus, nur wer durch Wasser und durch Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Erinnerst du dich noch? Totalumwandlung? Das wird es brauchen, damit Himmel Himmel ist. Und Jesus sagt, ja genau. Und das wird geschehen, und zwar jetzt. Von jetzt an. Eine Totalumwandlung, eine Neugeburt. Das Alte, das ist weg, es wird was ganz Neues kommen. Und dann heißt es, der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Warum? Warum macht der Geist Gottes das? Damit wir irgendwann im Himmel sind? Nein, der Geist Gottes macht das, damit der Himmel zu dir kommt. Damit Himmel in dir entsteht. Damit Himmel deine Realität wird. Jetzt, hier und heute. Jesus sagt, wer mich liebt, der richtet sich nach dem, was ich gesagt habe. Auch mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Wer mich aber nicht liebt, der lebt auch nicht nach dem, was ich sage. Hey Leute, Jesus fragt an der Stelle nicht, also wer glaubt, dass ich am Kreuz für ihn gestorben bin? Sorry about, ich weiß, dass das unsere Lehre unserer Kirchen so oft ist, aber das sagt Jesus nicht. Er sagt, wer mich liebt, der lebt danach. So, das ist die Annahme 3. Und jetzt frage ich dich, was ist dann die Rolle von Kirche? Wenn diese Annahme 3 stimmt, was ist dann die Rolle von Kirche? Ich sage dir eines, unsere Vorstellung von Kirche steht dem komplett im Weg. Denn wenn die Annahme 3 stimmt, dann ist Kirche kein Sessel. Dann ist Kirche eine Gymnastikmatte. Dann ist Kirche der Ort, an dem wir trainieren. Dann ist Kirche der Ort, wo es anstrengend wird. Hey, wo wir auf den Boden müssen, runterkommen müssen und wo wir Übungen machen. Oh, ich bin doch jetzt schon 51. Oh, ist das hart. Hey, und dann wirst du Übungen bekommen von Jesus. Und dann wird es welche geben, die liebst du, weil sie dir voll leicht fallen. Und dann gibt es welche, die hasst du. Ich hasse Liegestützen. Ich hasse sie wirklich. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Hey Mike, komm, das ist gar kein Problem. Guck mal. Es gibt Vorstufen. Es gibt Vorstufen und Jesus ist gnädig. Aber er sagt, komm raus aus deinem Sessel und geh auf die Matte und trainiere. Und für die, die es wissen wollen, welche Trainingseinheiten wird es dann geben? Lies einfach Matthäus 5 bis 7, die Bergpredigt. Dort steht jede einzelne Trainingseinheit gelistet. Und Gott wird mit dir trainieren, Nächstenliebe. Er wird trainieren mit dir Geduld, was es heißt, Rache zu üben oder es zu lassen. Was es heißt, großzügig zu sein, weiterzugeben, seine Feinde zu lieben. Was es heißt, sich Sorgen oder eben keine Sorgen mehr zu machen. Das sind diese Trainingseinheiten, die Jesus mit dir gehen wird. Und Kirche ist der Ort, wo du in einem geschützten Rahmen trainieren kannst. Wo nicht gleich die ganze Welt über dich einfällt, so wie über die Nationalmannschaft, wenn sie halt wirklich blöd kickt, sondern wo du hier im geschützten Rahmen sagst, hey komm, lass uns mal Pässe spielen. Ich kann's noch nicht, aber ich üb's mal. Ich fang mal an damit. Jesus stellt eine zentrale Frage. Und ich glaube zutiefst daran, Das ist der Auftrag an jede christliche Kirche, dass wir diese Frage stellen. Willst du Jesus ähnlicher werden? Und nur du kannst ganz persönlich eine Antwort darauf geben. Lass uns aufstehen, aus unserem Sessel hochkommen. Keine Angst, wir machen keine Liegestützen. Aber ich möchte dich einladen. Vielleicht ist jetzt dieses nächste Lied der Moment. Vielleicht ist es nach dieser Celebration heute Abend der Moment. Verschiebe es nicht zu weit weg. Du weißt, was man in 72 Stunden nicht tut, tut man nie. Und gib Jesus eine Antwort auf diese Frage. Du kannst das leise machen. Du kannst das flüsternd machen. Du kannst das laut machen. Die Musik ist laut genug. Gib Jesus eine Antwort. Er fragt dich ganz persönlich. Willst du mir ähnlich werden? Vater im Himmel, und wir können diese Frage nicht beantworten, wenn dein Geist uns darin nicht berührt. Wir werden dein Reich weder sehen noch erleben. Und deshalb bete ich, dass jetzt das größte Wunder auf Erden geschieht. Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, dass du wehst, wie du willst. Und wir sehen nicht, wo du herkommst, wir sehen nicht, wo du hingehst, aber wir spüren und wir erleben deine Kraftwirkung. Und ich bete, dass jetzt dieser Moment ist, in dem Herzen von dir berührt werden. Wo wir in die Lage versetzt werden, diese Frage zu beantworten. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.